Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, und noch einmal sehr geehrter Herr Präsident, denn ich danke Ihnen für die ehrenvolle Einladung, ich danke Ihnen für die ehrenvolle Einführung und ich danke Ihnen drittens für das wunderschöne Stichwort, was Sie mir gegeben haben, denn die Frage, ob weiter auch besser sei, wird uns in der nächsten Dreiviertelstunde etwa beschäftigen können. Dreifachen Dank. In seiner 1893 erschienenen Schrift Evolution and Ethics stellt Thomas Henry Huxley die weit verbreitete Gleichung, der am weitesten Angepasste ist der Beste, in Frage. Er konstatiert eine unglückliche Zweideutigkeit der Wendung Überleben des am meisten Angepassten, Survival of the Fittest. Das Wort, ich zitiere, hat den Beigeschmack von besser, am besten. Und mit dem Besten ist ein moralischer Beigeschmack verbunden. Die am weitesten Angepassten können auch mikroskopische Organismen sein. Und diesen müssen wir nicht das Prädikat des Besten verleihen. Ob weiter auch besser ist, hat nun bei der chinesischen Aufnahme der Lehren Darwins eine entscheidende Rolle gespielt, die ich Ihnen im Folgenden skizzieren möchte. Aufgrund des zeitlichen Rahmens muss ich auf die Nennung allzu vieler Namen, zahlreiche Zitate und auf manches sinologische Detail, was mir am Herzen liegt, verzichten und bitte Sie um Ihr Verständnis für diese Verfahrensweise, die auf Chinesisch vom Rücken des Pferdes aus die Blumen betrachtet heißt. Neben Karl Marx hat wohl kaum ein Abendländer die geistige und politische Geschichte Chinas im 20. Jahrhundert so stark beeinflusst wie Charles Darwin. Der chinesischen Karriere beider ist der Umstand gemeinsam, dass es weitaus weniger ihre zentralen Werke waren, die in China zu bedeutenden Veränderungen der geistigen und politischen Landschaft führten. Vielmehr haben Splitter ihrer Gedanken, die auf bisweilen höchst bizarren Nebenwegen ihren Eingang fanden, die bedeutendsten Wirkungen erzielt. Im Falle von Karl Marx waren es japanische Broschüren, die relativ grobe Umrisse marxistischen Gedankenguts vermittelten. Zum Zeitpunkt der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas liegt lediglich das Kommunistische Manifest in einer chinesischen Übersetzung vor. Der Fall Darwins ist noch komplizierter. Hier hat die Übersetzung der von mir bereits erwähnten Schrift von Thomas Henry Huxley 1825 bis 1895 Evolution and Ethics die entscheidende Tür für Darwin nach China geöffnet. Die erste vollständige Übersetzung des Ursprungs der Arten erschien übrigens erst im Jahr 1920, lange nachdem sich das chinesische Verständnis von Darwin, den ich im Folgenden mit seinem chinesischen Namen bezeichnen werde, nämlich Darwin, weil wir es nicht mit dem Darwin zu tun haben, den Sie vielleicht im Kopf haben, bezeichnen werde. Lange nachdem sich also dieses chinesische Verständnis von Darwin gefestigt hatte. Eine kurze Einführung durch den Missionar Joseph Atkins aus dem Jahre 1880 kann vernachlässigt werden, weil sie kaum auf Rezeption stieß. Huxley setzt sich nun in Evolution and Ethics mit der Frage auseinander, ob die Ethik des Menschen unabhängig vom Kampf ums Dasein ist. Den Hintergrund für das Werk bildet eigentlich eine Widerlegung mancher Ideen seines Freundes Herbert Spencer, 1820 bis 1903, der freilich in dem Buch nirgends explizit genannt ist, der aber sozusagen immer stummer Teilhaber dieses Buches ist. Nun, diese Debatte zweier Anhänger Darwins, die so unglaublich viel an Kenntnis der abendländischen Auseinandersetzungen über den freien Willen, über das Verhältnis von Natur und Kultur und so weiter voraussetzt, fand den Weg zu einem knapp 40-jährigen Chinesen namens Yen Fu, 1854 bis 1921, der zwei Jahre am Royal Naval College in Greenwich Schiffbau studiert hatte und von der Philosophie eines Augustinus oder eines Schelling nichts vernommen hatte. Das klingt nach einem der großen Zufälle in der Geschichte der Übersetzung zwischen den Kulturen. Doch will ich Ihnen im Folgenden zu zeigen versuchen, dass Yen Fus Wahl dieses Werkes doch eine sozusagen innere Logik aufweist. Deren Wirkung, so lautet nun eine meiner Thesen, ist für China letzten Endes weitaus nachhaltiger gewesen, als wir das für die Gedanken von Karl Marx behaupten können. Nun, bevor ich Ihnen jedoch die Gründe für meine Vermutung etwas ausführlicher darlegen kann, muss ein ganz kurzes Panorama der geistigen Situation Chinas gegen Ende des 19. Jahrhunderts dazu dienen, Ihnen sozusagen auch den geistigen Ort aufzuzeigen, in den Darwin beziehungsweise die chinesische selektive Transformation in Gestalt von Darwin, auch Darwin war sozusagen dann der Selektion unterworfen, geriet. Als im Sommer 1842 der sogenannte Opiumkrieg mit der vertraglich festgelegten Öffnung chinesischer Häfen, exterritorialen Rechten für Ausländer und der Abtretung der Insel Hongkong endete, begann bei zahlreichen Würdenträgern des chinesischen Reiches die Einsicht zu keimen, die fremden Abendländer seien von anderer Art als die Piraten und Banditen, gegen die China bisher seine Küsten zu schützen hatte. Nun, man sammelt Informationen. Und diese Sammlung neuer Informationen war auf Übersetzungen angewiesen. Zeitungsartikel und landeskundlich orientierte englischsprachige Enzyklopädien bildeten den Grundstock, wurden jedoch rasch um Auszüge aus Spezialwerken erweitert. Sie dürfen sich da noch keine systematische Sammlung vorstellen, so figuriert etwa aus einem Grund, der mir entgangen ist, bislang die Verfassung von Massachusetts da drin, aber nicht die amerikanische Freiheitserklärung. 1844 erschien nun die erste Ausgabe der illustrierten Berichte über die Länder am Meere, Haiguo Tuzhi, deren Inhalt in den folgenden Jahren sich rasch um mehr als das Doppelte vermehren sollte. Nun, Sie müssen sich vorstellen, die gesamte traditionelle Organisation des Wissens war ins Wanken geraten. Mit ihr die alte Bildungselite, deren Zugang zur politischen und gesellschaftlichen Macht auf eben diesem Wissen beruht hatte. Hatte man anfangs die westliche Überlegenheit noch ausschließlich in der Militärtechnik, dann in der Technik verortet, so traten in der Folge Naturwissenschaften, Mathematik, internationales Recht, sehr bedeutsam, Verfassungsrecht, Evolutionstheorie in Teilen und schließlich um die Wende zum 20. Jahrhundert auch Sprachwissenschaft und Philosophie des Abendlandes in das chinesische Blickfeld. Nun, das gewaltige Unterfangen, alle diese Bereiche ins Chinesische zu übertragen, wurde zunehmend Ausländern anvertraut, deren mündliche Wiedergaben von chinesischen Mitarbeitern in literarisch annehmbare Form übersetzt wurden. Damit fiel den Ausländern sozusagen in vielfacher Hinsicht das Monopol der Übersetzung zunächst zu. Nun, als beinahe gänzlich auf sich allein gestellter Übersetzer, chinesischer Übersetzer, bildet Yen Fu die wirkungsmächtigste Ausnahme unter allen Chinesen, die westliche Werke zu seiner Zeit übertrugen. In seinem Falle ist es übrigens nicht angebracht, von Übersetzung im modernen Sinne zu sprechen. Ganz wie die Übersetzer des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa tritt er in einen ausführlichen Dialog mit dem Originalwerk, kürzt nach Belieben, annotiert und kommentiert, sodass im Grunde ein Werk eigenen Rechts entsteht, für das er zudem noch einen lediglich für gebildete Verständlichen bereits zu seiner Zeit reichlich verzopften und obsoleten Sprachstil wählte. Dies gilt nun für seine Übertragungen von John Stuart Mill's On Liberty, dessen Logik, für Adam Smith's Wealth of Nations und andere, genau wie für Huxley's Evolution and Ethics. Nur, dass er hier gewissermaßen den Dialog mit einem bereits bestehenden Dialog aufnimmt. Die Idee des Fortschritts hatte in Europa bereits eine mehr als 100-jährige Karriere hinter sich, als sie sich mit Darwins Gedanken zur Evolution in China verband. In China langen beide Konzepte beinahe zur gleichen Zeit an. Und dies wird entscheidend sein für die Aufnahme der darwinschen Vorstellungen. Die Evolution hat ein Ziel, ganz anders als bei Darwin, außer beim späten Darwin, wo sie 2, 3 Bemerkungen sozusagen in seinen Nachworten haben. Die Evolution hat ein Ziel, es ist der Fortschritt. In gleichem Maß entscheidend ist der Umstand, dass die Aussagen Darwins zur Biologie, die ja einen zentralen Platz einnehmen, in Evolution and Ethics keine besondere Rolle spielen. Dagegen ist es der sogenannte Sozialdarwinismus, der die fast ausschließliche Hauptrolle in der chinesischen Wahrnehmung spielen wird. Abgesehen davon hätte die chinesische Tradition mit einer Nähe des Menschen zur Tierwelt auch keine dem christlichen Abendland vergleichbaren Probleme gehabt. Unter den 10.000 Wesen figuriert der Mensch allerhöchstens als das intelligenteste oder beseelteste Wesen, doch eine Krone einer Schöpfung ist er gewiss nicht. Und auch die Erkenntnis, dass das einzig Beständige der Wandel ist, konnte nun keinen in der Tradition verankerten chinesischen Gelehrten wirklich überraschen. Aus dem Buch der Wandlungen, einem der kanonischen Bücher des Konfuzianismus, ließ sich eine solche Aussage unschwer ablesen. Von wirklich revolutionärer Bedeutung war dagegen die von Herbert Spencer geprägte Kurzformel vom Überleben des am meisten angepassten, Survival of the Fittest, die in China wie auch anderswo zunächst als Überleben des Stärksten verstanden wurde. In den Augen Yenfus und vieler seiner Zeitgenossen war China bedroht, erniedrigt. Es lief Gefahr, wie große Teile Afrikas und Indien zu einer Kolonie des Westens zu werden. Es hatte etwas Wichtiges versäumt, reich und stark zu werden. Ich zitiere, China glaubt an das Fatum, der Westen an den Fortschritt, sagt Yenfu in einer Vorstudie, die er als Frage nach dem Ursprung von Stärke betitelt hat und die bereits einige Hinweise auf Darwin enthält. Max Weber hat in seiner 1921 vorgelegten Arbeit zum Konfuzianismus der chinesischen Tradition eine mangelnde Spannung gegen die Welt attestiert. Wir können im von Yenfu bestätigten Fatalismus Chinas sozusagen eine Antizipation der Weberschen These mehr als 20 Jahre vor Weber sehen. Die Übertragung darwinscher Gedankenfiguren auf die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft durch den Sozialdarwinismus gestaltete sich in China unmittelbar und beinahe ausschließlich zu einer Sicht, in der China als bedrohte Spezies verstanden wurde, deren Überleben es zu sichern galt. Die wichtigste Bedingung für den Kampf gegen das von vielen befürchtete Aussterben der Spezies China, wenn Sie mir diesen Ausdruck gestatten, ist Gruppenbildung. Kampf nach außen, Harmonie und Homogenisierung im Innern. Solidarität innerhalb der Spezies führt zur Stärke und daher zum Überleben. Die Niederlage des chinesischen Imperiums gegen Japan im Jahre 1895 ist ein entscheidender Moment für die Entstehung eines modernen chinesischen Nationalbewusstseins. Darwin, ja, den Namen müssen Sie sich jetzt merken, wurde zu einem der wirkungsmächtigsten Instrumente der angestrebten Homogenisierung in Richtung auf einen modernen Nationalstaat. Die zum Nation-Building erforderliche Konstruktion eines Feindes war auch schnell zu handeln. Unter Rückgriff auf die Periode zwischen 475 und 221 vor Christus, die in die chinesische Geschichtsschreibung als die Zeit der streitenden Reiche eingegangen ist, bezeichnen Yenfu und etliche seiner Zeitgenossen ihre Gegenwart als eine Wiederkehr dieser Periode. Nur, dass die Feinde mittlerweile die Ausländer sind. Für manche freilich, insbesondere für die Revolutionäre um Sun Yat-sen, den Gründer der Republik, gibt es auch einen Feind im Innern. Die Mandschus, die seit 1644 das Imperium beherrschen und an deren nicht-han-chinesische Herkunft man sich angesichts der unablässigen Niederlagen des Imperiums wieder erinnert. Sie gilt es entweder zu assimilieren oder auszumerzen. Sie sind nicht angepasst im Sinne des Sozialdarwinismus. Dabei wird allerdings durchweg vergessen, dass das Imperium den Besitz der Mongolei, der Mandschurei, Tibets und Xinjiangs eben diesen angeblichen Verlierern der Evolution verdankt. Die Errichtung eines Nationalstaates, wie Sie alle wissen, auf dem Territorium eines Imperiums stellt bis heute ein großes Problem für die chinesische Identität dar. Bereits in der abendländischen Debatte zwischen Huxley und Spencer waren Fragen aufgetreten, die die Rolle des handelnden Subjekts im Angesicht der Evolution betrafen. In China, dessen gedankliche Traditionen keine ausgeprägte Terminologie für die Problematik von Freiheit und Notwendigkeit aufwiesen, ich sage nicht, dass es das nicht gab, ich sage nur, es gab keine ausgeprägte Terminologie dafür, mussten diese Fragen entweder neu gestellt oder verdrängt werden. Rekapitulieren wir ganz kurz einmal die Positionen. Huxleys Aufmerksamkeit richtet sich unter anderem auf die Opfer der Evolution, ihren Preis. Und er versucht, die Unbarmherzigkeit der Evolution, die bei Herbert Spencer, seinem sozusagen Widerpart im Geiste aufscheint, durch die Unabhängigkeit einer Begründung der menschlichen Ethik von der Evolution abzumildern. Denn die guten Handlungen des Menschen seien genauso wie die bösen aus der Evolution ableitbar. Yenfu liest jetzt aus dieser Argumentation die Schlussfolgerung ab, die Evolution vollziehe sich zwar wie ein Naturgesetz, gleichwohl müsse der Mensch handeln. Handeln, warum? Um, so Yenfu, den Fortschritt zu befördern. Wir helfen der Evolution. Naturgesetze oder besser natürliche Gesetze konnten ja bereits aus dem von mir vorhin erwähnten Buch der Wandlungen, einem kanonischen Werk des alten China, abgeleitet werden. Nunmehr werden natürliche Gesetze durch den neuen Adelstitel der Wissenschaftlichkeit sozusagen nobilitiert, der bis zum heutigen Tag in China große Verehrung genießt. Auch das setzt mit Darwin ein und wird die Aufnahme des ebenfalls unter dem Aspekt der Wissenschaft segelnden Marxismus enorm erleichtern. Doch das Buch der Wandlungen, wie überhaupt die chinesische Tradition, kennt keinen linearen Fortschritt im Sinne westlicher Vorstellungen. Es mag zwar irreführend sein, die sowohl im Buch der Wandlungen als auch in anderen Texten vorhandene Idee eines Alternierens zweier Kräfte, Yin und Yang, Tag und Nacht, Ordnung und Unordnung, Chaos, als zyklisch zu bezeichnen, wie das häufig geschieht. Ich bin dabei, darüber nachzudenken, gerade ob man von einem zyklischen Verständnis in der Geschichtsbetrachtung Chinas überhaupt reden darf. Doch auf keinen Fall kann von einer linearen Entwicklung der Welt und der Geschichte die Rede sein und schon gar nicht von einem Ziel. Die abendländische Idee eines teleologisch auf Perfektion gerichteten Fortschritts, die beim späten Darwin in dem Fall nur marginal auftaucht, wenn überhaupt, ist ja meiner Meinung nach lediglich als Hintergrund und als Antwort auf eine andere große und bedeutende Sinnformation des Abendlandes zu verstehen, der Apokalypse, eschatologischer Prägung. Nichts war der chinesischen Tradition fremder als ein Ende aller Zeiten, auf welches die Geschichte fortschreitet. Die gesamte chinesische Rezeption des Darwinismus in Gestalt des einzig nachhaltig wahrgenommenen Sozialdarwinismus läuft auf die neuartige Idee des unaufhaltsamen Fortschritts hinaus, dem freilich eine seiner Inspirationsquellen, auch der Widerpart, nämlich die Apokalyptik, abgeht. Und nun hier möchte ich ein wenig innehalten und Ihnen anhand einer Textstelle, Sie haben alle so ein kleines Handout bekommen, meine Behauptung illustrieren. Das wird nun gleichzeitig einen lebendigen Einblick in die Übersetzungswerkstatt von Yenfu vermitteln, denn wie bereits erwähnt, handelt es sich nicht um die moderne Idee einer 1-zu-1-Übertragung, sondern um ein im Grunde hybrides Produkt, das aus einem Dialog mit einem Dialog hervorgegangen ist. Nun, Huxley, Sie können das hier sehen, ich übersetze es Ihnen, schreibt gegen Ende seines Werkes: Die Theorie der Evolution begünstigt keine Vorhersagen über Jahrtausende hinweg oder auch endzeitliche, Millenarian kann auch endzeitlich heißen in diesem Zusammenhang. Über Millionen Jahre hin mag unser Globus den Weg nach oben genommen haben, doch irgendwann wird der Gipfel erreicht sein und die Straße nach unten wird ihren Anfang nehmen. Selbst die wagemutigste Fantasie wird sich kaum zu der Vermutung versteigen, dass die Macht und die Intelligenz des Menschen jemals das Voranschreiten des Weltjahres aufhalten können. Und nun in Yenfus Übertragung lesen sich diese Zeilen wie folgt. Die Theorie der Evolution ist für diejenigen, die an Ordnung interessiert sind, das sind die berühmten Administrators, die an dieser Stelle gar nicht genannt werden, aber die bei Huxley des Öfteren auftauchen, der Urahn schlechthin. Was für ein großer Mann war Darwin doch, sehen Sie nicht im Text, aber musste mal gesagt werden, sozusagen hier von Yenfu. Doch wenn man um das Kreisen der 10.000 Wandlungen weiß, erkennt man, dass, wenn sie nach oben steigen, sie dementsprechend auch verkommen werden und absteigen. In einem großen Weltjahr, das viele tausend Millionen Jahre zur Wiederkehr braucht, bewegen sich die Zeitläufe bald nach vorne, auf der Bahn nach oben. Wenn der Zenit erreicht ist, dann müssen sie an ihrem Gipfel angelangt wieder nach unten absteigen. Doch wer an der Wandlung interessiert ist, der wird sagen, dass die Zeitläufe täglich besser werden müssen. Der Weg des Menschen beim höchsten Guten innehalten werden muss und dass dies unerschöpflich ist. Yenfu hat also aus Huxleys langfristig pessimistischer und apokalyptisch gestimmter Unvorhersagbarkeit der Zukunft den Ahnherrn von Ordnung gemacht. Er hat aus dem Ende der Zeiten, das Huxley freilich erst in ferner Zukunft sieht, an anderer Stelle sagt er, for a period longer than now covered by history, ein alternierendes Auf und Ab gestaltet, das mit bei Huxley nun gar nicht, ganz und gar nicht mehr zu entdeckenden positiven und affirmativen Wendung über die tägliche Verbesserung der Zeitläufe und dem ganz konfuzianisch klingenden Innehalten des Menschen am höchsten Guten endet. Das ist eine Allusion auf ein klassisches Werk Chinas. Huxley beschließt, wenn Sie noch einen Blick nochmal auf dieses Handout werfen wollen, sein Werk mit einigen Zeilen aus Alfred Tennysons Ulysses. Mag sein, dass die Strömungen uns hinunterspülen, mag sein, dass wir die Inseln der Seligen berühren, doch vor dem Ende mag wohl etwas getan werden, ein Werk von edlem Ton. Bei Yenfu, der sich die Mühe gab, diese Zeilen in ein archaisierendes Viererschema zu übertragen, liest sich das wie folgt. Spannt die Segel auf ins blaue Meer, Wind und Wellen in endloser Weite. Mag sein, dass wir in den Abgrund sinken, mag sein, dass wir das Land der Unsterblichen erreichen. Welches von beiden sollen wir wählen? Wie es kommen wird, entscheiden die Zeiten, ja die Zeiten. Wir kämpfen mit ganzer Kraft, ohne Angst und Strecken. Das ist die Pflicht eines rechten Mannes. Und auch hier sehen Sie wiederum, dass aus dem trotzigen Heroismus, der das Ende vor sich sieht, und in diesem Zusammenhang ist es ganz unbedeutend, ob es sich um ein individuelles oder ein kollektives Ende handelt, ein Aufruf zum Handeln geworden, der überdies noch nahelegt, wir hätten die Wahl zwischen Untergang und Paradies. Nun, der wiederum von Max Weber festgestellte Daseinsoptimismus in Lebenswelt und Weltanschauung Chinas kommt hier wohl als Fortschrittsoptimismus zum Tragen. Die chinesische Tradition macht es weitgehend unmöglich, den endlosen Kampf als den wahren Weg, das Dao, zu verstehen. Daher muss der Wandel in seinem neuen Gewand der Evolution gleichbedeutend mit der positiv besetzten Idee des Fortschritts sein. Es verwundert jedoch ebenfalls nicht, wenn Yenfu als chinesischen Kronzeugen für die Theorie der Evolution Lao Tzu anführt. Das Tao Te Ching, Tao Te Ching, der aus dem Tao, Tao die Eins, aus der Eins die Zwei, aus der Zwei die Drei und aus dieser die 10.000 Wesen entstehen lässt. Wir haben also sozusagen einen chinesischen Ahnherrn für Daarwen auf der einen Seite. Das ist gewissermaßen der Automatismus der Evolution im Sinne Herbert Spencers. Doch kann Yenfu sich mit der ebenfalls auf Lao Tzu zurückgeführten Maxime des Nichthandelns nicht anfreunden. Daher bedarf er der außerevolutionären Begründung von Moral durch Thomas Henry Huxley. Die chinesische Geschichte ist ihm zufolge leider davon gekennzeichnet, dass die Weisen Chinas durch Schicksalsglauben und Passivität den Fortschritt aufhielten. Ohne sich eingehend mit dem Problem von Freiheit und Notwendigkeit auseinanderzusetzen, kommt er zu dem Schluss, dass, wenn es möglich war, den Fortschritt durch menschliches Handeln aufzuhalten, es konsequenterweise auch möglich sein muss, ihn zu befördern. Seltsamer Schluss, aber ein interessanter Schluss, den ich bei Huxley nicht zu finden vermag. Und dies ist angesichts der bereits so oft beschworenen Gefahr des Aussterbens der Spezies China das Gebot der Stunde. Die seltsame Verbindung, die ein Verständnis von Wandel, das durchaus auf chinesischen Traditionen fußen konnte, mit der Maxime des Fortschritts bei Yenfu und den meisten seiner Nachfolger eingehen konnte, ist noch nicht genügend untersucht worden. In den modernen chinesischen Biografien, die ihm als großem Übersetzer, Aufklärer und Sozialdarwinisten gewidmet sind, wird häufig der Umstand verschwiegen, dass Yenfu nicht nur opiumsüchtig war, das lassen wir mal als biografische Fußnote stehen, sondern dass er regelmäßig das Buch der Wandlungen als Orakel bei schwierigen oder auch einfacheren Lebensentscheidungen befragte. Die Weltsicht, die ihm dieses für seine Lebenswelt so ungemein bedeutungsvolle Werk vermittelte, ist nicht nur in die Wahl seiner Übersetzung von Evolution als himmlischer, natürlicher Entfaltung eingegangen, nicht der heute zumeist verwandte Begriff fortschreitende Transformation oder Transformation zum Fortschritt hätte dem Spencerianer in ihm im Grunde viel besser gefallen. Sie hat ganz in Übereinstimmung mit einigen Passagen aus dem Orakelbuch auch seine Einsicht befördert, dass der Fortschritt der Geduld bedürfe, wachsen müsse. Diese Geduld unterschied ihn von den Revolutionären, die von einem langsamen, graduellen Fortschritt nichts wissen wollten. Doch mit ihnen teilte er die Vorstellung, handeln zu müssen. Aus dem Mandat des Himmels oder Ruf des Himmels, der in der chinesischen Tradition an einen Herrscher erging, ist das Mandat der Ruf der Evolution geworden. Und im Chinesischen klingt das recht ähnlich aus. Tianming wird Tianyanjiming. Huxley in seinem Plädoyer für ein humaneres England hatte allerdings die ethische Einstellung des Einzelnen im Blick. Für den chinesischen Darwinismus, der sich von einer Doktrin der Hoffnung schnell in eine Doktrin der Gewissheit verwandelt, stellt sich die Frage eines eventuellen Konfliktes zwischen individueller Ethik und kollektivem Überleben im Sinne einer Staatsräson überhaupt nicht. Reformer wie Revolutionäre erwarten für China eine demokratische Staatsform. Die einen mit den Zwischenschritten aufgeklärter Absolutismus, konstitutionelle Monarchie etc. etc., die letzteren Hickordnung. Doch wiederum ist beiden etwas gemeinsam. Die Begründung der Demokratie ist eine vom Sozialdarwinismus chinesischer Prägung getragene. Die Demokratie eint den sozialen Organismus, die Gruppe, und macht sie somit wettbewerbsfähiger. Auch in späteren, im Kampf ums Überleben, auch in späteren Demokratietheorien tritt der Staatsbürger hinter dem Staatsvolk zurück. Individualismus wird im Grunde als eine Ertüchtigung zum effizienteren Funktionieren im Kollektiv begriffen. Es ist in diesem Zusammenhang sehr bezeichnend, dass ein anderer wichtiger Gelehrter seiner Zeit, Liang Qichao, in seiner ersten Erwähnung der Übersetzung von Yanfu im Jahre 1898 eine Anwendung von Darwin im Sinne der pränatalen Erziehung, also einer Art von Eugenik im Sinne hat. Wandel war also das Gesetz der Stunde, ein engerer Zusammenschluss einer noch nicht zum Bewusstsein ihrer selbst erwachten Nation, zu erzielen durch Demokratie oder Eugenik, durch Erziehung des Leibes und des Geistes, durch Erkennen innerer und äußerer Feinde. Doch stellte sich die Frage, was denn nach diesem naturgewollten Wandel von China übrig bleiben würde. Würde dies noch dieselbe Spezies sein wie zuvor? Darwin lehrte ja die Entstehung neuer Arten. Was galt es also eigentlich vor dem Untergang, vor dem Aussterben zu bewahren? Die Religionen Chinas inklusive der religiösen Bestandteile des Konfuzianismus waren leicht über Bord zu werfen, obgleich verschiedene Versuche gemacht wurden, in Anlehnung an das Erfolgsrezept der skandinavischen Staaten den Konfuzianismus zur Staatsreligion zu machen. Versuch scheiterte trotz einer übrigens höchst innovativen Anlage. Mit der Religion war keine Kontinuität zu verbinden. So kam hier endlich die in der Rezeption Darwins bislang vernachlässigte Biologie zu Worte, wenn auch in einer etwas kruden Form. Die chinesische oder auch die gelbe Rasse, eine Erfindung abendländischer Provenienz, wurde mit positiven Vorzeichen besetzt. Reformer wie Revolutionäre sind ab der Jahrhundertwende bis weit hinein in die 30er Jahre der festen Überzeugung, dass die schwarze, ich sage das alles in Anführungszeichen, ja bitte, und die rote Rasse versklavt sind, dies jedoch aufgrund ihrer mangelnden Angepasstheit, und wieder hören wir Darwin heraus, verdient haben. Die einzige Rasse, die der Weißen noch Paroli bieten kann, ist die gelbe. Nach dem Sieg der Revolution 1911, 1912 ändert sich für kurze Zeit der Ton gegenüber Darwin. Für eine kleine Zeitspanne wird der Darwinismus scheinbar verabschiedet. Das Volk hat sein Schicksal in die Hand genommen, die Evolution ist eine westliche Erfindung. Sun Yat-sen, der über Jahre hinweg mit sozialdarwinistischen Theorien argumentiert hat, verwirft sie im Jahre 1912 als barbarisch, als eine Erfindung der europäischen Nationen, als Verleugnung der Vernunftfähigkeit des Menschen. Ich zitiere, Sie, das heißt die anderen, kennen nur den Fortschritt der Natur, wir jedoch kennen den vom Menschen gemachten Fortschritt. Mit Sun Yat-sens Feststellung, so scheint es, hat der Voluntarismus über den Determinismus gesiegt. Wir haben gesehen, dass diese Spannung bereits Yanfu zu schaffen gemacht hat. Die Geschichte Chinas im 20. Jahrhundert wird zeigen, dass der Widerspruch auch nicht wirklich lösbar ist. Ohne die chinesische Rezeption Darwins ist der Siegeszug des Marxismus kaum denkbar. Wissenschaftlichkeit zeichnete ihn aus, aber auch die stete Oszillation zwischen der Gesetzmäßigkeit des historischen Ablaufes einerseits und dem Appell zur Notwendigkeit revolutionären Handelns. Mao Zedongs Aufruf von 1958, in 3 Jahren England einzuholen, ist deutlich von der chinesischen Version der sozialdarwinistischen Idee von Reichtum und Stärke geprägt, aber gleichzeitig auch vor der voluntaristischen Vorstellung, man könne Berge versetzen, wenn nur ein Wille vorhanden sei. Hatte nicht der bereits erwähnte Liang Qichao bereits 1898 geschrieben, ich zitiere, wenn England seinen Niedergang erfahren wird, dann wird China aufsteigen. Und wie stark wird es dann sein? Wie stark? Der von Mao initiierte große Sprung nach vorn endete bekanntlich in der opferreichsten Katastrophe der Menschheit des 20. Jahrhunderts. Wir gehen mit Frank Diekötter mittlerweile von etwa 45 Millionen Menschenleben aus, die diesem Experiment zum Opfer fielen. Derzeit mag China in der Tat im Begriffe sein, England zu überholen. Und es ist kein Zufall, wenn wiederum der Survival of the Fittest von chinesischen Nationalisten aus dem Arsenal geholt wird. Mein Bericht über Darwin in China wäre unvollständig, wenn ich nicht eine wichtige Episode ergänzen würde. Die Entdeckung des Peking-Menschen in Zhoukoudian, einem Ort 50 Kilometer südwestlich von Peking, wo seit 1918 Grabungen stattgefunden hatten, durch eine Gruppe internationaler Wissenschaftler. Im Jahre 1929 schien zunächst endlich dem biologischen Kern der Theorie Darwins Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ein wichtiges Missing Link schien gefunden und in der Tat gab diese Sensation der Entwicklung der Wissenschaft in China zwischen 1930 und 1937 einen mächtigen Auftrieb. Die japanische Invasion beendete diese Epoche, die in allen Bereichen, auch denjenigen der Geisteswissenschaften, die wohl produktivste, weltoffenste und sachlichste des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Unmittelbar nach der kommunistischen Machtübernahme im Jahre 1949 wird Mao Zedong den Ort Zhoukoudian, also wo man den Peking-Menschen gefunden hat, zum allerersten Ort der nationalen Erinnerung erklären, noch vor den mit der Gründung der Kommunistischen Partei verbundenen Heiligtümern. Das Urteil des Paläoanthropologen Franz Weidenreich aus dem Jahre 1946, demzufolge der Peking-Mensch der Ahnherr der ostasiatischen Rasse sei, wird zwar noch Anfang der 1950er Jahre von aufgeklärten chinesischen Wissenschaftlern bestritten, doch ist der Siegeszug des Sinanthropus pekinensis als gewissermaßen ersten Chinesen nicht mehr aufzuhalten. Der Peking-Mensch soll Werkzeuge benutzt haben. Dies wird übrigens von manchen neueren Forschungen in Frage gestellt. In Chinas Schulen wird die Schrift von Friedrich Engels, der Anteil der Arbeit bei der Menschwerdung des Affen, im Verein mit den angeblichen Werkzeugen zum unwiderleglichen Beweis für die materialistische Lehre, zu deren Vorreiter Darwin erklärt wird. Und ich zitiere Mao Zedong, die Theorie der menschlichen Evolution ist die allererste Lektion in der Unterweisung in Sozialismus und Materialismus. 1952. Diese bedeutende Rolle nimmt Darwin auch in dem gesamten Schrifttum der sogenannten Popularisierung von Wissenschaft, einem zentralen Instrument der kommunistischen Indoktrination, ein. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts fördert der Staat mit gewaltigen Summen nicht nur weitere Ausgrabungen in Zhoukoudian, sondern auch chinesische Paläoanatomen, die weiterhin den Nachweis erbringen sollen, dass die Chinesen nicht etwa aus Afrika abstammen, sondern ihre eigenen Vorfahren haben. Nun, zur Ehre chinesischer Wissenschaftler sei gesagt, dass namhafte Genetiker, wie zum Beispiel Jin Li, Professor für Genetik an der Fudan-Universität in Shanghai, jede Verbindung zwischen dem Peking-Menschen und der heutigen han-chinesischen Bevölkerung bestreiten. Und dies mit guten Gründen, Mitochondrien-Analyse. Ich will das nicht ausführen, ich bin auch kein Fachmann. Nun aber, ungeachtet der löblichen Widerstände chinesischer Genetiker, können wir mit gewissem Recht in der immer noch und mehr wirksamen chinesischen Verbindung zwischen Darwin, der Biologie des Peking-Menschen und dem chinesischen Nationalismus können wir nicht mehr das zu Anfang des 20. Jahrhunderts noch verbreitete Motiv der Sicherung des Überlebens feststellen. Hier geht es um den Versuch des Nachweises von Überlegenheit. Ich will Ihnen ganz kurz, sehr, sehr kurz, bevor ich zum Schluss komme, aus einer Rede eines Generals namens Zhi Haotian zitieren, der von 1993 bis 2003 Verteidigungsminister Chinas war und der heute noch Vizepräsident der Militärkommission ist. Also das ist nicht irgendwer, den ich jetzt Ihnen hier vorführe. Wie jeder weiß, ist es die Ansicht der westlichen Wissenschaft, dass die Menschheit der gesamten Erde aus einer identischen Quelle stammt, der afrikanischen Mutter, und es deswegen keine Überlegenheit gewisser Rassen gibt. Gemäß der Untersuchungen der Mehrheit unserer chinesischen Wissenschaftler jedoch ist die chinesische Rasse anders als alle anderen Rassen der Welt. Rede von 2006. Die Chinesen stammen nicht ursprünglich aus Afrika, sondern sie haben einen unabhängigen Ursprung im gegenwärtigen China. Dann kommt der Peking-Mensch und so weiter und so weiter. Das will ich Ihnen jetzt hier ersparen. Aber doch, dies ist etwas, worauf wir stolz sind und warum wir die chinesische Rasse als Abkömmlinge der Kaiser Yen und Huang bezeichnen. Einst behauptete Hitlers Deutschland, dass die germanische Rasse die beste auf der Erde sei. Und wir können sagen, dass unsere noch viel überlegener ist als ihre. Dieses Erbe bestimmt, dass wir eine stärkere Überlebensfähigkeit haben als der Westen. Dadurch war die chinesische Rasse fähig, so lange zu gedeihen. Wir sind dazu bestimmt, weder vom Himmel noch von der Erde begraben zu werden, ganz gleich, wie schwierig die natürlichen, künstlichen oder nationalen Katastrophen sein mögen. Das ist unsere Überlegenheit. Finden Sie auf Baidu im chinesischen Internet. In dem 1983 erschienenen Buch von James Pusey, China and Charles Darwin, dem mein heutiger Vortrag einiges verdankt, findet sich der Satz: Kein Volk war je seiner selbst sicherer gewesen als die Chinesen, und daher ist kein Volk je schmerzhafter seiner selbst unsicher geworden. Das 1964 erschienene Buch über Yenfu von Benjamin Schwartz, dem ich ebenfalls einiges verdanke, ist betitelt In Search of Wealth and Power, auf der Suche nach Reichtum und Stärke. Reichtum wie Stärke hat China heute erreicht. Aus der Verheißung von Hoffnung auf Überleben, die mit Darwin verbunden war, ist Gewissheit geworden. Aus Gewissheit, aus Überleben ist für manche Überlegenheit geworden. Weiter gilt definitiv als besser, selbst wenn Huxley dies auch für mikroskopische Organismen gelten ließ. Vielen Dank. Applaus